Meine Eltern waren viel abwesend und einfach ganz viel am Arbeiten. Mhm. Und für mich war es, also ich habe mich als Kind frei gefühlt. Also ich bin, ich war es nicht, aber ich habe mich so gefühlt. Mhm. Ich habe es mir einfach genommen. Ich bin einfach gegangen und habe gespielt. Und das war natürlich schwierig, weil für meine Mutter, die eben ganz anders sozialisiert war, war klar, dass ich zu Hause zu bleiben habe. Also ein Mädchen geht halt nicht aus dem Haus.
Nur mit dem Bruder?
Und meine Brüder, die Jungs dürfen die Mädchen halt nicht. Und ich bin halt gegangen und das wurde dann auch bestraft. Also für meine Mutter, also die hat versucht, mich irgendwie zu bändigen und im Haus zu behalten. Und ich war umtriebig. Ich wollte einfach raus und mit den Kindern spielen und die Welt entdecken. Genau, es fing dann schon in der frühen Kindheit an, dass ich gemerkt habe, irgendwas mache ich hier falsch, ohne dass ich aber gefühlt habe, dass das falsch ist. Mhm.
Herzlich willkommen zum Gefühlsecht-Podcast mit
Cisa Trautmann.
Ich wollte gerade sagen, Cisa, warte kurz, bis du deinen Tee trinkst.
Das schaffe ich schon parallel.
Und Katinka Magnussen und unserem Gast Felice Düsenli. Herzlich willkommen. Felice, habe ich deinen Namen richtig ausgesprochen?
Richtig ausgesprochen, ja.
Obwohl wir jetzt schon ein Jahr kennen, muss ich mich immer noch mal vorher
briefen lassen.
Briefen lassen, in der Tat.
Weil wir würden eigentlich Phyllis sagen, ne?
Wir würden irgendwie Phyllis sagen, ja.
Das ist Felice.
Da kannst du ja vielleicht gleich noch mal was zu deinem Namen sagen. Wir haben uns kennengelernt vor einem Jahr ungefähr auf einem spirituellen Lehrgang in Berlin, wo wir uns 3 Jahre committed haben mit Heiner Max Alberti und Barbara von Maibohm zusammen zur, wie sie es ganz schön nannten, Vertiefung einer inneren Haltung. Also wir kommen da nicht raus als irgendwie fertiges Coach oder was auch immer. Das bist du schon. Du begleitest... ich fange mal vielleicht an. Wir haben uns schon kennengelernt vor dem Lehrgang, denn du bist bei mir ins Auto gestiegen, von Hamburg aus nach Berlin. Das war sehr besonders, war eine ganz tolle Autofahrt, das muss ich vielleicht kurz erzählen vorweg. Weil ich das eigentlich gar nicht so gerne mag, Leute, die ich nicht kenne, dann mitnehmen für 3 Stunden im Auto und man weiß nicht, okay, kommt man irgendwie klar oder man sitzt dann in so engem Raum. Und es war so schön, es war so eine schöne Fahrt. Du hast uns eingedeckt mit... Proviant für, ich hätte was gesagt, für die nächsten 14 Tage.
Hätte noch weiterfahren können nach Bulgarien.
Ja, absolut. Wir hätten durchfahren können in deine Heimat, denn so. Die ist deine
die
Heimat,
Türkei. Die Türkei. Ja. Genau. Und das passt auch so schön, weil du das gerade sagst, weil das ist was ich durch die Reisen in die Türkei gelernt habe, dass man Proviant mitnimmt. Sehr viel.
Ja. Weil es weit ist.
Ja. Weil es weit ist und nur 3 Tage und 3 Nächte dauert.
Ja, wow. Genau. So, jetzt aber nochmal kommen wir zum Anfang, denn ich habe dich dort kennengelernt als Coach, in First Place. Du begleitest Menschen auf ihren Veränderungs- und Entwicklungsprozessen. Machst das auf eine sehr, wir meditieren 2-mal die Woche zusammen. Und da bekomme ich ja auch viel von deinen Ressourcen mit. Du machst es auf eine sehr besondere Art und Weise. Da kommen wir vielleicht nachher hin. Und im Laufe des letzten Jahres habe ich auch deine Kunst kennenlernen dürfen, die Wandelweise. Ich erinnere das ein Jahr, vor einem Jahr warst du noch so auf dem nur Coach und da kristallisierte sich so ein bisschen raus, du wirst der Kunst auch mehr Raum in deinem Leben geben. Und es ist wunderbar, diese Entwicklung zu sehen. Vielleicht magst du ein bisschen was erzählen, wo du herkommst, wie du zur Wandelweise kommst, was das ist und dann halte ich meine Klappe.
Lass uns ruhig mit der Wandelweise anfangen. Also ich glaube, ich würde chronologisch mit der Wandelweise anfangen und dann kommen wir sowieso automatisch
absolut,
genau langsam so zurück.
Okay. Aber ich möchte erstmal Danke sagen. Für das Hiersein und mit euch über Wandelweise auch sprechen zu dürfen, weil das ist mir ein Herzensprojekt. Und dass das hier jetzt Raum bekommt, freut mich auch. Ja, freut mich sehr. Das ist toll.
Sehr gerne.
Ja, die Wandelweise. Ich habe hier auch so einen Umschlag mitgebracht, den kann man jetzt natürlich nicht sehen, aber da sind ganz viele drin. Und du hast ja gerade gesagt, das ist letztes Jahr, dass du mich als Coach kennengelernt hast und dass ich das Vorhaben hatte, dem mehr Raum zu geben. Mhm. Für mich war es eher so, dass ich es mehr öffentlich werden lassen wollte. Also weil Raum nimmt Wandelweise sehr stark in meinem Leben ein. Es ist immer mit mir.
Also mehr öffentlichen Raum.
Mehr öffentlichen Raum.
Du wolltest sichtbarer werden.
Genau, ich wollte in die Sichtbarkeit mit meiner Kunst, weil ich das ganz lange, ganz geheim, nur für mich im stillen Kämmerlein gemacht habe und es halt immer mehr und mehr und mehr und mehr geworden ist und durch mein Umfeld, auch durch mein liebendes Umfeld, ich sehr viel dazu ermutigt worden bin, das zu zeigen, was ich da eigentlich mache. Genau, und dann habe ich angefangen, das halt in den Social-Media-Kanälen zu zeigen, zu posten. Aber ja, es ist einfach ein Punkt gekommen, wo ich merke, ich möchte das auch an Menschen herantragen, die mit den Wandelweisen vielleicht auch leben möchten.
Aber ist doch eigentlich ja auch sehr schön vergleichbar mit einer Schwangerschaft und mit einem Baby. Das will man ja auch am Anfang jetzt, also ich zumindest, mir war das nicht präsent, dass ich mein Baby dann sofort der ganzen Welt zeige. Da gab es jetzt auch noch nicht Social Media, aber ja, ist schon vergleichbar damit, oder?
Ja, also es ist auf jeden Fall jetzt reif zu gehen und es loszulassen ein Stück weit. Ja, das merke ich.
Was meinst du mit loslassen? Also das bei der Geburt, Cesar, das hast du mal gesagt, die Geburt ist der erste Schritt eines lebenslangen, wie sprechen wir es aus, Loslassensprozess.
Hört sich gut an.
So, dass, ich glaube, als meine Tochter den ersten Zahn verloren hat, war der Loslassprozess sehr da, da bin ich tief in Tränen gestürzt. Also, das kommt immer so in so kleinen Schritten. Aber was hat das mit dem Loslassen bei dir auf sich?
Ich finde es gerade ganz spannend, dass du bist ja auf das Kind-Thema gekommen und wir sind mittendrin im Kind-Thema, weil Wandelweise, ich bin ja eine Frau, die keine Kinder bekommen hat. Und Wandelweise hat ganz viel mit diesem uns innewohnenden Potenzial, das wir kreieren können, zu tun. Und ich kreiere halt diese Bilder, diese Wandelweisen. Und es ist auch ins Leben getreten mit einer Erkrankung meiner Gebärmutter und auch der Klarheit darüber, dass ich nicht ein Kind kreieren werde.
Im Physischen.
Im Physischen, genau. Und das war gar kein bewusster Prozess, dass ich jetzt irgendwie anstatt dessen, sondern es ist einfach gekommen. Also die Malerei ist intuitiv gekommen, also die Wandelweisen, die ja Frauen sind, Porträts von Frauen, die sich ständig verwandeln, so wie wir uns ja auch alle ständig verwandeln. Und jetzt zu dem Loslassen. Ich bin ganz lange damit schwanger gegangen, also das zu tun, was ich tue, ganz natürlich aus meiner Mitte, aus meiner Quelle heraus. Aber um überhaupt zu diesem Punkt zu kommen, das, was ich tue, als Kunst zu begreifen, ist eigentlich eher alles von außen an mich herangetragen worden. Ich habe einfach getan, so wie Brot backen. So.
Und,
was auch eine Kunst ist. Auf jeden Fall. Also, es ist, und dann kam eben von außen, hey, was machst du da? Das ist ja toll. Du bist ja Künstlerin. So, dieses Selbstverständnis ist immer mehr zu mir gekommen, durch einfach auch die Spiegelung von außen und auch das damit identisch werden.
Ich wollte gerade sagen, du hast das nicht so als dein eigenes so begriffen.
Genau, und auch die Bilder sind auch immer noch so, dass wenn ich die sehe, ausgedruckt, an der Wand oder irgendwo, dann schaue ich da drauf und es ist immer wieder so, da kommt immer dieser Satz von Khalil Gibran, deine Kinder sind nicht deine Kinder, die Wandelweisen sind nicht deine Wandelweisen. Na, sie sind die Töchter der Sehnsucht nach sich selbst. Also ich habe einfach das Gefühl, das kommt so. Ja, es kommt einfach aus mir, aus der Intuition.
Was meinst du, sie sind die Töchter der Sehnsucht nach sich selbst? Also es ist 11 Uhr, ist vielleicht noch ein bisschen früh für mich, in die Sonne einzusteigen.
Nee, ist total schön.
Ja.
Die sind in dem Moment, wo ich sie dann loslasse und sie jemand sich zu eigen macht, das sind ja Bilder, die stellen immer Frauen dar, Frauenporträts mit geschlossenen Augen. Und das heißt, in der Betrachtung dieser Bilder werden wir einfach auf uns selbst zurückgeworfen und werden auch dadurch mit dem Blick nach innen gerichtet. Sie sind ja nach innen gerichtet, in ihren Innenraum, in ihre innere Seelenlandschaft. Und die Sehnsucht nach sich selbst, ich glaube, dass wir die alle in uns tragen, mal mehr oder weniger bewusst. Und die Wandelweisen sind Begleiterin, können Wegbegleiterin sein, um dieser Sehnsucht nach sich selbst, ja, einfach auch nochmal eine Energie zu schenken, die uns auch in der Fokussierung sein lässt auf uns und auf unseren Innenraum, wo wir so viel im Außen sind und so oft abgelenkt sind, auch von dem, was uns wesentlich ist.
Mhm. Ich finde es vor allem schön, diese Sehnsucht.
Ja, das Wort.
Also nach uns selbst und dass deine Bilder eine Hilfestellung dazu sein können. Und es war natürlich für dich auch.
Ja.
Das Mittel klingt jetzt so abstrakt, aber es war irgendwie dein Teil.
Für die eigene Transformation oder
was meinst du? Der Heilung, ne? Mhm.
Ja.
Transformation, however.
Mhm. Genau. Also ich habe das, wie gesagt, das ist ja intuitiv gekommen und ja, ich habe das erst im Nachhinein für mich so realisiert, dass das wirklich eine für mich aus mir selbst heraus gebraute Medizin, ein Heilmittel ist, was mir ganz viel Lebensfreude und Glück schenkt. Das, ne, also in der Betrachtung, im Erschaffen. Und deswegen verstehe ich Wandelweise eben auch als Heilkunst. Also das ist für mich ganz stark diese Kunst, diese schöpferische Dimension, die da drin steckt und gleichzeitig aber auch die heilenden Impulse, die da reinfließen. Und ja, eine Form von Lebenskunst. Also für mich geht das ganz stark in, ich bin Lebenskünstlerin. Ich verstehe mich als Lebenskünstlerin. Und ein Teil davon ist Wandelweise, ein Teil davon ist meine Arbeit als Coach oder als Mentorin, einfach als Begleiterin von Veränderungsprozessen. Und ich bin jetzt erst in der letzten Woche sehr klar darüber geworden, in diesem schöpferischen Sein, dass Wandelweise für kreative Transformation steht. Das ist mir so zugekommen. Plötzlich war das so klar. Es geht um kreative Transformation. Dass die Bilder sind Sinnbilder dafür. Mhm. Dass wir an unser eigenes kreatives Transformationspotenzial kommen.
Es wird immer wilder mit den Worten. Ja, es ist ganz, ganz lustig, dass du es so sagst gerade, weil tatsächlich, bevor du die Worte in den Mund genommen hast, kam bei mir so ein Bild von, ja, Therapie, in Anführungszeichen, und Kunst gehen irgendwie auch Hand in Hand oder können Hand in Hand gehen. Und dann hast du es quasi so in anderer Form gesagt, es ist benannt.
Ja, ja. Es fließt aus einer Quelle. Also für mich ist so, mein inneres Bild davon ist, es kommt aus einer Quelle und es hat in meinem Fall diese beiden Arme. Es geht halt einmal in die heilende Dimension und einmal in die ja, künstlerische, schöpferische Arbeit, wobei ich auch Heilung als schöpferischen Akt
würde ich auch nicht trennen.
Ja, es ist halt, aber ne, es ist halt, wie gesagt, es ist aus einer Quelle und es ist eben die Intuition. So. Ja.
Warst du mit deiner Intuition schon immer so verbunden?
Ja, also ich würde sagen, von klein auf. Also das auf jeden Fall mit einer höheren Führung, das kann ich ganz klar sagen, der ich auch immer gefolgt bin. Also egal was war, ich bin dem immer gefolgt.
Was heißt, du lachst?
Ich muss lachen. Ja, da kommt halt auch in mir natürlich das Bild von diesem kleinen Mädchen, was gegen alle Begrenzungen und Restriktionen angekämpft hat. Und ich wusste immer, es gibt keinen Weg an mir selbst vorbei. Das wusste ich von klein auf. Und den Weg bin ich auch gegangen, also gegen alle Widerstände. Ich kam gar nicht drum herum, das zu tun, was ich getan habe oder ja, den Weg zu gehen, den ich gegangen bin.
Magst du ein bisschen was über deinen Weg, deinen Background erzählen? Du bist ja nicht in Deutschland geboren, glaube ich.
Doch.
Mhm. Bist in Deutschland geboren. Mhm.
Aber hast eben türkische Wurzeln.
Genau, ich habe türkische Wurzeln. Ja, also ich bin hier geboren, in Deutschland, in Niedersachsen aufgewachsen, in so einem ganz kleinen christlichen Dorf. Und meine Eltern sind als sogenannte Gastarbeiter, ganz klassische Gastarbeitergeschichte eingewandert. Und
aus woher kamen die?
Aus dem Osten, Südosten der Türkei. Mhm. Genau, es war so auch so in typische Geschichte. Mein Vater ist erst aus dem Dorf nach Istanbul und hat erst dort gearbeitet als Bauarbeiter. Und dann gab es dort die Anwerbebuden.
Ach so.
Genau, und dann ist mein Vater zuerst gekommen und hat dann meine Mutter nachgezogen. gezogen. Also das nannte man dann Familiennachzug.
Aber alle Kinder sind hier geboren, oder?
Nee, ich habe zwei ältere Geschwister, eine ältere Schwester und einen älteren Bruder, die sind dort geboren, mhm, also im Osten Anatoliens. Und dann, genau, dann sind meine Eltern rüber oder mein Vater hat meine Mutter geholt. Mhm. Und dann gab es viel Hin- und Herschickerei der Kinder.
Also weil die blieben dann erst bei den Großeltern oder wie?
Genau, in der Großfamilie, mhm, dann, und das Ziel war ja, hierher zu kommen, um zu arbeiten. Da hatten natürlich Kinder keinen Platz. Mhm. Genau, und dann wurden meine Geschwister dagelassen, irgendwann nachgeholt. Dann wurde ich geboren. Ich wurde auch mit 9 Monaten für ein Jahr in die Türkei gegeben, oh, zu den Verwandten. Dann wiedergeholt. Also es ist dieser ganze Anfang, dieses wirkliche Ankommen und Niederlassen, mhm, war sehr schwer, weil die mit der Idee gekommen sind, dass sie zurückgehen. Also dass sie für einen kurzen Zeitraum kommen, viel Geld verdienen, dass viele Geld nehmen und sich in der Türkei was davon aufbauen. Und dann sind sie halt hängen geblieben. Mhm. Genau, und da sind ganz viele Brüche und ganz viel Zerrüttung auch. Also nicht nur in meiner Familie, das ist so die ganz klassische Gastarbeiter Schicksal. Geschichte und, mhm, das Schicksal, ja.
Irrsinnig zerrissen.
Genau, magst du, entwurzelt?
Ja, auch also so meine Eltern, mhm, auf jeden Fall.
Aber für euch ist das ja auch ein Riesen.
Genau, also mit entwurzelten Eltern aufzuwachsen, die also auch sind auch heute noch also, mhm, zwischen diesen beiden Ländern. Es war lange so, dass ich so diese Sehnsucht und dieses Heimweh meiner Eltern, also ich bin damit halt aufgewachsen, mhm. Und nach dem Abitur hatte ich dann ja so ganz stark den Drang für mich, ich habe auch ein Studium gemacht, interkulturelle Kommunikation und Beratung, war sehr stark mit diesen Themen konfrontiert, Bikulturalität und die ganze Migrationsgeschichte und all diese Dinge. Und dann kam in mir so der Drang, weil ich wissen wollte, wo gehöre ich denn eigentlich hin? Mhm. Und bin dann ganz viel auf Reisen gegangen. Also ich auch nicht bewusst, ich bin einfach auch da meiner inneren Stimme gefolgt. Ich bin sehr viel gereist und irgendwann war mir klar, was eigentlich dahinter stand. Für mich wirklich zu Deutschland als das Land, wo ich sagen kann, ich bin hier beheimatet, auch Ja sagen zu können. Ich konnte das vorher gar nicht, mhm, weil meine Eltern immer ganz stark in diesem nach Hause.
Zwischen auch.
Ne? Einmal dieses nach Hause, mhm, zu Hause war eben nicht hier. Für mich war aber zu Hause hier, aber es war fast wie nicht wirklich erlaubt, dass, mhm, ich das hier als zu Hause erleben darf. Genau, und durch die Reisen, ja, da war es mir dann irgendwann klar, dass ich Ja sagen kann zu Deutschland als mein, ja, mein Zuhause. Es ist einfach mein, ich bin hier verwurzelt.
Mhm. Mhm. Aber es ist schön, so spürbar. Gut, jetzt habe ich damit immer ein Thema, mit diesen verschiedenen Kulturen. Muss tatsächlich, glaube ich, mal so eine DNA-Analyse machen. Meine Haare sprechen ja auch eine eigene Sprache noch dazu. Aber ja, ich finde das total toll. Mhm. Und das ist wahrscheinlich auch ein Leben lang. Dieses, wo gehöre ich dazu? Wo sind meine Wurzeln? Also im besten Fall ist ja mein Zuhause in mir selbst.
Ja.
Aber das ist auch ein, mhm, ziemlich langer Weg.
Klingt auch immer leichter gesagt als so getan.
Genau, das klingt immer wie, lass doch mal los.
Ja. Aber das war eine für mich ganz tiefe Erkenntnis, dass ich überall sein kann, mhm, und überall zu Hause sein kann. So. Aber dass ich das wähle, hier zu Hause zu sein, mhm, das war dann eine ganz bewusste Entscheidung auch. Mhm. Es gab auch Möglichkeiten, woanders hinzugehen und woanders zu leben, aber ich habe mich ganz bewusst entschieden und das war eine Entscheidung, die meine Eltern nie getroffen haben.
Mhm. Bist du noch viel in der Türkei?
Nur noch um meine Eltern, die immer noch Pendler sind, mhm, zu besuchen. Ich habe ich war immer zwangsmäßig mit meinen Eltern jedes Jahr 6 Wochen in den Schulsommerferien da. Mhm. Ich habe das dann danach noch fortgesetzt, weil ich die Türkei als Land natürlich auch sehr liebe. So, mhm, habe viele Reisen in die Türkei gemacht und durch den Massentourismus und die Veränderung des Landes habe ich einfach gemerkt, ich fahre dahin, um einfach mit den Menschen zu sein, die mir am Herzen liegen. Aber ich fahre da jetzt nicht hin, weil ich in der Türkei Urlaub machen will. Also wenn nach Istanbul, weil ich die Stadt spannend finde. Aber nicht um da irgendwo
Veränderung
am Strand.
Veränderung des Landes? Inwiefern?
Ja, durch den Tourismus. Mhm. Also dieser ganze Küstenstreifen, die ganze Mittelmeerküste, die ganze Ägäis, das ist ja alles zu betoniert. Mhm. Und da ist überhaupt gar keine Achtsamkeit der Natur gegenüber. Und auch die Touristen an sich sind, glaube ich, auch nicht so sehr am Land und an der Kultur interessiert, als an den 5 Sternen und den günstigen Möglichkeiten, also wie es halt auch in Spanien war.
Was super schade ist, weil ich weiß gar nicht, weil ich tatsächlich vor, es ist jetzt wahrscheinlich auch schon fast 8, 9 Jahre her, in Istanbul das erste Mal. Und für mich ist da eine Welt aufgegangen, vor allen Dingen, was die Gastfreundlichkeit und die Menschen betrifft. Also es hat mich schon wahnsinnig beeindruckt.
Ja, ich liebe Istanbul auch. Ich vermisse Istanbul auch sehr.
Wir haben ja auch, wir wollen ja auch zusammen nochmal hinfahren.
Ja, wir wollen nochmal zusammen. Sehr gerne.
Freue mich, wow.
Ja.
Nehmt ihr mich mit?
Ja. Gerne, gerne.
Ja, doch. Also mich würde ja nochmal interessieren, da die, wie lange auch immer, 18, 19, 20 Jahre, die du zu Hause warst, und deine Eltern ja in diesem Wechsel von bin ich hier richtig, bin ich falsch, alle irgendwie ins Nest geholt. Weil ich kenne das natürlich, also weil wir in der gleichen Zeit groß geworden sind. Jetzt kann ich aber nicht erinnern, dass ich ein türkisches Kind in meiner Klasse hatte.
Wir hatten viele, aber jetzt ist es auch nochmal vielleicht 5 Jahre weiter.
Der war gut. Also wie ging es dir als türkisches Mädchen in Niedersachsen auf dem Land?
Ich wollte gerade sagen, in einem kleinen Dorf.
Ja, also sowohl in der Schule und dann wiederum zu Hause, stelle ich mir pikant vor.
Mhm. Also ich sage heute immer, das größte Glück, was ich haben konnte, war, dass ich so ländlich aufgewachsen bin, auf einem winzig kleinen Kuhdorf. Also so ganz idyllisch. Also ich bin in der Kirchstraße aufgewachsen, das heißt, es gab eine Kirche und viele Bauernhöfe drumherum. Mhm. Und dann hat sich das Dorf natürlich so ein bisschen in die Weite da erstreckt, aber... Also das heißt, wir sind dort aufgewachsen und waren sofort eingebunden. Also ich habe das mal verglichen mit Freunden, die wir hatten, die dann in Hannover und in Berlin und in Duisburg, die wirklich ghettoisiert aufgewachsen sind. Mhm. Die sind ghettoisiert aufgewachsen und wir sind halt in diesem Dorf gleich mit der Sprache auch aufgewachsen. Also
und auch nett aufgenommen?
Also wir waren halt die Türken im Dorf, also wir waren die Türken. Meine Eltern sagen auch immer, die Bauern um uns herum, das waren gute Menschen, sagen meine Eltern immer, die waren aufnehmend. Mhm. Also es war nicht so, dass
das gibt es ja auch anders, ne?
Ja, auf jeden Fall. Es war jetzt nicht so, dass wir mit denen gemeinsam Kaffee getrunken haben oder, also das ist nicht richtig zusammengeflossen, also nicht für meine Eltern, aber wir Kinder wir waren einfach in diesem Dorf zu Hause. Mhm. Und ganz schön, eben auch sehr naturverbunden. Also meine Eltern kommen quasi wie aus der Subsistenzwirtschaft. Die konnten das dort auch fortleben. Also wir hatten ein großes Bauernhaus mit einem großen Garten. Die haben viel angebaut und die Natur und dieser Garten und das Umfeld, ich glaube, das hat ganz, ganz viel von dem, was in der Familie war, was nicht gut war, aufgefangen.
Oh, schön.
Das hat ganz viel aufgefangen. Und meine Eltern haben beide gearbeitet. Also in Wechselschicht und die haben hart gearbeitet, also sie waren beide eben in der Fabrik tätig, am Fließband.
Also körperlich.
Körperlich, genau. Und es war immer spürbar, dass wie ein Zwang für meine Eltern war, die haben das ja nicht gewählt. Mhm. Also mein Vater hat, als er aufgehört hat zu arbeiten, da sagte er, er ist so froh, dass er nicht mehr mit dem Klingeln des Weckers wach werden muss. Es war einfach ein Mensch, der mit dem Sonnenaufgang aufgestanden ist und von so einem Wecker, das war für ihn immer schlimm. Und dann nach Hannover ins VW-Werk, also da gab es halt einen Pendelbus, der hat die ganzen Arbeiter so eingesammelt. Meine Eltern waren viel abwesend und einfach ganz viel am Arbeiten. Mhm. Und für mich war es, also ich habe mich als Kind frei gefühlt. Also ich bin, ich war es nicht, aber ich habe mich so gefühlt. Ich habe es mir einfach genommen. Ich bin einfach gegangen und habe gespielt. Und das war natürlich schwierig, weil für meine Mutter, die eben ganz anders sozialisiert war, war klar, dass ich zu Hause zu bleiben habe. Also ein Mädchen geht halt nicht aus dem Haus.
Nur mit dem Bruder?
Und meine Brüder, die Jungs dürfen die Mädchen halt nicht. Und ich bin halt gegangen und das wurde dann auch bestraft. Also für meine Mutter, also die hat versucht, mich irgendwie zu bändigen und im Haus zu behalten. Und ich war umtriebig, wollte einfach raus und mit den Kindern spielen und die Welt entdecken. Genau, es fing dann schon in der frühen Kindheit an, dass ich gemerkt habe, irgendwas mache ich hier falsch, ohne dass ich aber gefühlt habe, dass das falsch ist, was ich mache. Weil ich bin ja nur meinen Impulsen gefolgt, spielen zu gehen und die Welt zu entdecken. Genau, und dann wurde das, je älter ich wurde, wurde es natürlich immer schwieriger. Also es war dann zum Beispiel klar, dass ich nicht mit Jungs spielen darf, dass Jungs mich nicht besuchen kommen dürfen. Und da hatte ich dann auch in der Zeit eine sehr enge türkische Freundin, die in einer, ganz ähnlichen Situation aufwuchs. Und da waren wir halt Verbündete. Mhm. Wir hatten halt uns und die anderen haben irgendwelche Sachen gemacht, die wir nicht machen durften.
Habt ihr sie dann trotzdem gemacht?
Nee, wir haben sie nicht gemacht.
Okay.
Weil da war die Angst viel zu groß.
Okay.
Und dieses Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, da waren wir als türkische Familie, es kamen dann noch ein, zwei Familien dazu. Und dann in diesem Landkreis waren ganz, ganz viele Familien. Und es war eine ganz große soziale Kontrolle. Also jeder wusste von jedem. Mhm. Und es war sehr klar, dass die Tochter musste sauber bleiben. Das hieß jungfräulich in die Ehe gehen. Mhm. Und mit diesem Bild bin ich auch aufgewachsen. So,
dass und deine Schwester logischerweise auch?
Ja, meine Schwester natürlich auch, ja. Ich war rebellischer als meine Schwester. Die ist, die ist viel zu Hause gewesen, musste ganz viel Alltagsverantwortung übernehmen. Das war einfach mein Glück als jüngeres Kind, dass ich dann einfach gegangen bin. So. Ja, und dann steigerte sich das dann halt bis zum... Also ich habe dann erst die Realschule besucht, genau, weil das einfach so war, dass man irgendwie auf diese Realschule ging und dann war die Entscheidung Ausbildung. Und ich hatte ein sehr gutes Zeugnis und habe mich beworben, wie alle anderen auch. Und alle bekamen irgendwelche Einladungen zu Vorstellungsgesprächen und ich nicht.
Und jetzt muss ich nochmal fragen, deine Lehrerin oder dein Lehrer hat auch nicht gesagt, Mädel, wie wär's mit dem Abi?
Nee, das kam nicht von den Lehrern, sondern mein älterer Bruder.
Ah.
Dafür bin ich ihm bis heute dankbar, dass er sagte, was ich kann, kannst du doch auch. So, wieso machst du denn kein Abi?
Okay.
Und ich bin ihm so dankbar, weil ich bin nicht, also ich wäre selber nicht auf diesen Gedanken gekommen, weil das war wie, dass mir das auch gar nicht zusteht. Mhm. Genau, dann habe ich mich fürs Abitur entschieden.
Und Moment, du bist schneller als ich. So, dann hat dein Bruder das gesagt.
Genau.
Und deine Eltern?
Meine Eltern fanden das gut, mit dem Gedanken, dass ich aber,
könntest du ja was Klassisches machen, so eine Banklehre mit so einem langen, über dem Knierock oder sowas.
Nee, das ging dann so weit, dass mein Vater sagte, als es dann soweit war, also erstmal war es ja nur Schule, dass das aber natürlich in die Konsequenz münden würde, dass ich auch wie mein Bruder studieren wollen könnte. Das hatten, glaube ich, meine Eltern da zu dem Zeitpunkt nicht auf dem Schirm. Aber als es dann soweit war, da war für meinen Vater... Das war ganz klar, du studierst in Hannover und ich arbeite hier bei VW und ich kaufe dir einen schönen Golf. Und du fährst mal schön hin und her.
Na gut, aber nicht, du bleibst weiter zu Hause.
Doch.
Ach doch, Entschuldigung,
du fährst mal hin und her. Ich sollte pendeln.
Yes,
das war ganz klar.
Ich bin echt langsamer heute.
So, und dann war, und für mich war natürlich ganz klar, dass dieses Abitur auch ein Ticket in die Freiheit ist. Also eigentlich ging es vor allem darum, dass ich nicht...
ich komme!
So, und nicht wie die Menschen dort in diesem Umfeld, in dem ich aufwuchs, wurde immer damit verbunden, wenn ein Mädchen irgendwie Freiheit wollte, dass sie dann durch alle Betten zieht, so. Das Abitur war einfach da war klar, ich habe mir jetzt einen Status sozusagen erschaffen, von dem aus ich ganz anständig von zu Hause ausziehen werde und studieren gehen werde, nicht mit der Absicht, dass ich dass ich zu einer Hure werde.
Wahnsinn. Und wurde das offen angesprochen oder war das alles unter dem Radar?
Das war alles unter dem Radar und das war alles unter dem Radar.
Und hast du das mit deinen, mit deinen Geschwistern, mit wem hast du darüber geredet?
Also mein älterer Bruder war schon ausgezogen.
Ja, aber der war ja der Sohn.
Der war der Sohn, der durfte auch, das war kein Problem. Mhm. Meine ältere Schwester, die hatte Realschule und eine Ausbildung gemacht, bei der standen diese Themen gar nicht an. Die wohnte zu Hause. Und dann bin ich halt diesen Schritt gegangen und und es war dann tatsächlich so, dass mein Vater, glaube ich, das allererste Mal in so wie ich mich da erinnern konnte, gesagt hat, du musst kommen, komm bitte, ich muss mit dir reden. Mhm. Und ich war total irritiert, was will er, und zwar am Tag vor meinem Auszug. Genau, und dann hat er mir eine Ansage gemacht und hat es ganz kurz gefasst und hat gesagt, es ist eine klare Regel, von zu Hause in die Uni und von der Uni nach Hause. Mhm. So, dass mir das klar sein soll.
Und so. Da hast du dich dran gehalten?
Ja.
Also du bist dann noch in deinem Elternhaus geblieben?
Nein, ich bin dann ausgezogen.
Du bist dann doch ausgezogen?
Ich bin ausgezogen mit der Erlaubnis meiner Eltern. Also es war nicht gewünscht, aber sie kamen nicht.
Haben es geduldet?
Ja, sie haben es geduldet. Mein Vater hat halt eine klare Ansage gemacht, welche Regel ich zu befolgen habe. Und ansonsten müsste ich oder er dran glauben. Das war noch der Folgesatz. Und
that means?
Ja.
Was also, heißt das?
Also das war einfach seine Aussage, also entweder sein oder mein Leben dann, wenn ich nicht diese Regel befolge. Und ich habe das so ganz cool aufgenommen in dem Moment, aber ich habe das mitgenommen, das hat mich sehr lange begleitet. Mhm. Also so, und ich habe das lange in mir bewegt, bis dann irgendwann in mir der Satz kam, dann lieber dein Leben als mein Leben. So. Mhm. Na, das war wirklich für mich so, ich wollte damit nicht weiterleben. Also für mich war einfach eine klare Entscheidung da. Genau, und dann habe ich das befolgt. Also ich habe einfach studiert und habe da mein Leben gelebt. Und dann kam halt irgendwann ein erster deutscher Mann in mein Leben.
Also ich muss jetzt leider wieder nachhaken.
Ja.
Haben deine Eltern das dann mitbekommen? Oder,
nein, ich habe das
dann... Sondern sie haben gedacht, sie macht das schon, so wie wir das sagen, weil das macht man ja so als
das braves, macht man so, ja, ich glaube schon
Mädchen.
Auch so ein bisschen.
Und dann haben sie dich aber an der Stelle ja offensichtlich losgelassen auch.
Ja, sie haben mich losgelassen. Ich musste eigentlich quasi erwartet war, dass ich jedes Wochenende nach Hause komme. Mhm. Das habe ich am Anfang auch gemacht. Und dann irgendwie alle 2 Wochen, dann alle 3 Wochen. Genau, bis ich dann...
Dann alle 2 Jahre.
Ja, das, so weit kam es dann nicht, aber ja, dann kam halt...
Du brauchtest auch ein bisschen Abstand irgendwann.
Ich brauchte dann irgendwann Abstand. Und dann hatte ich einen Freund. Und es war genau wie in der Kindheit mit dem Spielen gehen. Ich erlebte etwas, was wunderschön war. Ich habe eine ganz schöne Erfahrung machen dürfen und ich konnte das mit meinen Eltern nicht teilen. Und ich hatte immer das, ja, ich lebte eben auch mit dem Gefühl, ich mache hier irgendwas, was nicht erlaubt ist, dass ich das eigentlich gar nicht darf. Mhm. Und das ging dann 5 Jahre so. Mhm. Ich habe das 5 Jahre heimlich gehalten und so ein Doppelleben geführt. Mhm. Und das war schlimm. Also genau, dann war das Studium beendet und dann wollte ich gerne mit meinem Freund zusammen, also wir wollten irgendwie gemeinsam weiter gucken, wo die Reise hingeht. Und dann war klar, ich möchte mit ihm erstmal zusammenziehen. Dann bin ich dann nach Bremen gezogen und da war dann klar, jetzt sage ich es meinen Eltern. Und zwar auch wirklich aus diesem Verständnis heraus, ich bin glücklich und mir geht es gut und ich lebe hier was ganz Schönes. Ich möchte das mit meinen Eltern teilen. Mhm. Also es ging vor allen Dingen darum, dass ich das teilen wollte. Und meine Wahrheit auch. Mhm. Also ich hatte so, ne, zwar so, die wissen gar nicht, wer ich bin. Mhm. Genau, und dann habe ich mich entschieden, es ihnen mitzuteilen und gleichzeitig mit der Entscheidung, dass ich ihn nicht heiraten werde. Also es war so, das war klar, wenn ich das jetzt meinen Eltern sage, dann ist der nächste Schritt, ich muss den dann sofort heiraten. Und das musste ich vorher mit mir so klar machen. Ich heirate nicht für meine Eltern. Also wenn, heirate ich, weil ich heiraten möchte. Aber ich tue das nicht, weil die das von mir erwarten. Und deswegen bin ich dann so nach Hause gegangen und habe denen das auch gesagt, so wie ich das sehe. Und dann eben auch gesagt, und ihr braucht nicht zu erwarten, dass ich den jetzt heirate, weil ihr das wollt. Wir heiraten, wenn wir das wollen. So. Mhm. Genau, das war für meine Eltern hart. Schock. Also Schock. Mhm. Mhm. Ein großer Schock. Es hat dann eine Weile gedauert. Genau, es war dann kein Kontakt und ich wusste gar nicht, was war, ob ich jetzt glücklich oder was auch immer sein sollte. Genau, und irgendwann, nach, glaube ich, 2 Monaten, habe ich dann einmal angerufen. Mein Vater war dann noch nicht bereit. Also ich habe mit meiner Mutter gesprochen. Genau, und irgendwann kam dann der... Punkt, wo sie uns dann besuchen gekommen sind. Und da wusste ich, dass mein Vater, also das war auch so ein ganz tiefes inneres Wissen, dass mein Vater trotz der ganzen Gesellschaft, die ihn dann auch geächtet hat, weil seine Tochter jetzt mit einem Deutschen zusammen ist und jetzt ist sie ein Vorbild für alle anderen. Und ich wusste in der Tiefe, mein Vater wird das am Ende mit seinem Herzen entscheiden und er wird nicht um sein Herz herumkommen. Und so war es dann auch. Schön. So war es dann auch, ja. Er hat es dann akzeptiert. Ja, und seitdem ist das alles kein Thema mehr. Also weil ich auch gesagt habe, ich entscheide mich nicht für diesen Mann, sondern ich entscheide mich für mich.
Und dein so. Herz.
Ja. Mhm. Und das haben die verstanden. Also das haben die verstanden.
Mhm. Wow. Also bin jetzt echt berührt, gelinde gesagt. Und das, was ich mit dir im Vorfeld verbunden habe, wir haben uns auch ein paar Mal gesehen und waren ein paar Mal im Auto, weil wir in der Nähe wohnen. Und vor allen Dingen nach der, nicht nach der heutigen Fahrt, sondern bei der letzten, habe ich nachher, als du ausgestiegen bist, dachte ich, Wahnsinn, ich weiß gar nicht, ob ich viele Leute kenne, die so ein großes Herz haben. Ich hatte das Gefühl, es passt gar nicht ins Auto. Und das berührt mich jetzt wieder so, weil es natürlich mein Herz auch ist an der Stelle. Ja, ist irgendwie schön. Du hast so ein riesiges Herz und du hast so irrsinnig viel Mut.
Ja, der Mut. Mhm. Der Mut, der musste dann noch ein bisschen in Sanftmut verwandelt werden.
Ja, aber ist das nicht so, dass deine Eltern das auch vorgelebt haben, also mit all den inneren Regeln, die sie auch dabei hatten, weil das eben ihre Prägung ist?
Ja, also das kann ich ganz klar sagen. Also dass diese Menschen sind selber so geprägt, sind in so einem engen Korsett. Das habe ich in meinem Vater ganz stark erlebt. Er musste eine Rolle spielen, die seinem Herzen überhaupt nicht entsprochen hat. Mhm. Also mein Vater ist ein Mann, der als letztes Kind von 7 Geschwistern geboren wurde, dann als Sohn. Es gab einen älteren Bruder, dann kamen ganz viele Schwestern und dann kam er und er ist so geliebt worden. Mhm. Also eine meiner Tanten sagte, der hatte nicht nur eine Mutter.
Der hatte, die alle um ihn gerissen.
Der hatte so viele
das
Mütter.
Das ganze Dorf.
Dass sie, ja, seine ganzen Schwestern, der ist halt so geliebt und dass mein Vater ist ein unglaublich liebevoller Mensch. Und das war auch das, was ich vorhin sagte, dass ich in der Tiefe konnte ich darauf vertrauen, dass er wirklich der Liebe fähig ist. Mhm. Und all diese anderen, ich sag mal, Auswüchse, das musste er. Und er hat selber darunter gelitten. Mhm. Und mein Vater hat sich auch irgendwann in die Türkei zurückgezogen. Also weil diese Gesellschaft, in der er dort in Niedersachsen gelebt hat, er hatte da auf jeden Fall, das hat ihm... Ja, es hat viel mit ihm gemacht, dass er nicht für einen, man hat ihm dann halt gesagt, so nach dem Motto, bist du ein Mann oder bist du kein Mann? Mhm. Also wenn du deine Töchter nicht erziehen und züchtigen kannst. Und das hat mein Vater tief verletzt und gekränkt. Und dann hat mein Vater angefangen, sich zurückzuziehen in die Türkei und nochmal zu beginnen dort, sich ein Umfeld aufzubauen, wo viel mehr Verständnis, wo viele Leute waren, die auch ähnliche Erfahrungen hatten. Und hat sich aus dieser Gesellschaft ein bisschen zurückgezogen. Mhm. Und da, wo sie jetzt in der Türkei sind, da kommen halt viele Menschen, die aus den Städten kommen, aus Istanbul, Izmir, das sind einfach, die Türkei hat sich weiterentwickelt, die Menschen haben sich weiterentwickelt. Und diese erste Generation der sogenannten Gastarbeiter, die haben einfach so an ihrer Kultur festgehalten, die haben das versucht, wirklich, wie zu konservieren. Mhm. Und das hat aber nicht mehr so viel mit der Realität in der Türkei zu tun. Mhm. Ja. Ja, das war halt auch vor allem dann auch jetzt, um nochmal auf Wandelweise zurückzukommen. Mhm. Also diese Geschichte, also auch diese Unterdrückung
der Frau in dir.
Genau, der Frau in mir, die Unterdrückung meiner Mutter, die Unterdrückung, die auch durch meine Mutter an mir fortgeführt wurde, weil sie war ja auch in diesem Korsett und hat mit dafür Sorge getragen, dass ich in diesen Regeln funktioniere. Und das waren alles so starke Verletzungen, also weil das gar nichts gefühlt mit mir zu tun hatte, sondern ich musste irgendwie dem Bild, was meine Eltern hatten oder was die Gesellschaft auch hatte, gerecht werden. Und das hat so, es hat halt überhaupt gar nicht gestimmt. Das war halt nicht mit meinem Inneren stimmig. Mhm. Genau, das war dann auch eine lange Reise mit viel Therapien, auch Traumatherapie und einfach ein Weg, all diese Themen, die mir da in den Rucksack gepackt wurden und mitgegeben wurden und auch all die Verletzungen zu heilen und auch loszulassen. Und in der Wandelweise dann wirklich so das tiefe Verletztsein auch in meiner Weiblichkeit und auch in meiner weiblichen Würde. So, das ist mir auch im Kreieren, in diesen Prozessen auch immer mehr so zugewachsen, dass ich einfach für mich immer mehr realisiert habe, dass ich da eine Arbeit mache, die mache ich für meinen eigenen Heilungsprozess, aber verstehe auch meine Kunst, dass die weit darüber hinausreicht, dass sie eben diese heilenden Impulse auch für das große Ganze, es geht ums Ganze, ich mache diese einfach auch dieser Wandel, in dem wir uns gerade alle und gesamtgesellschaftlich und gerade auch global befinden, habe ich da einfach einen ganz tiefen Glauben, dass die Integration und die Heilung der weiblichen Energie einfach, ja, dass das ein Weg sein kann, dass wir noch die große Mutter retten können, die Erde. Also das ist die Arbeit, die ich dafür tue. So.
Wie geil. Kommt hier gerade eine Fliege? Sorry, ich höre ja immer mit dem Kopfhörer fest mit zu. Jetzt kommt hier gerade eine Fliege und hat sich auf dein Mikro gesetzt und es war so laut im Ohr. Ich musste einmal zurückschrecken. Entschuldigung. So.
Ja, die ist hundertprozentig deiner Meinung.
Das glaube ich aber auch. Und die Mutter Erde. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, dein Strahlen in deinen Augen war gerade nicht zu übersehen. Bei dem Thema Back to the Roots, also zurück zu Mutter.
Ja, zurück zu Mutter. Erde. Das ist auch ein Weg zurück zu meiner Mutter, weil meine Mutter als Frau so unterdrückt war, dass sie gegen ihre ganz natürlichen mütterlichen Impulse auch verstoßen musste. Sie musste uns ja in der Türkei lassen. Mhm. Also das hat mein Vater entschieden, die Familie hat das entschieden. Meines Vaters und meine Mutter musste ihre Kinder in der Türkei lassen. Sie musste sich von ihren Kindern trennen. Und meine Mutter war eine, also total erstarrte Frau. Mhm. Und ich habe mit ihr kein Bindungsgefühl gehabt, ganz lange. So, das war einfach, da ist ein Bruch in unserer Verbindung. Und ich habe es ganz lange, hatte ich ihr gegenüber einfach eine Distanz und auch kein Verständnis. Und es war einfach nicht geheilt, war vielmehr mit meinem Vater verbunden. Und auch durch diese künstlerische Arbeit habe ich auch irgendwann so realisiert, also meine Mutter ist eine permanent kreierende und schöpfende Frau. Also ich bin damit aufgewachsen, die hat 4 Kinder großgezogen, die hat einen riesengroßen Garten beackert, die hat in der Fabrik gearbeitet und sie hat immer kreiert. Mhm. Sie war immer am Handarbeiten, ihre Hände waren nie frei, die hat immer irgendwas gemacht und wirklich künstlerisch wunderschön. Und ich sollte natürlich auch Handarbeiten lernen, also diese kleinen feinen Häkeldeckchen und so für die Aussteuer.
Ist das das, was sie dann noch macht?
Das hat sie gemacht. Jetzt mittlerweile kann sie das alles nicht mehr, weil ihre Schultern kaputt sind und sie das nicht mehr darf. Aber das war so, das sollte ich auch. Und natürlich habe ich mich verweigert. Ja. Ich habe das gehasst. So, lass mich damit in Ruhe, weil ja klar war, worauf das Ganze hinausläuft. Ja. Und ich war so, dann mach du das doch, ich brauche das nicht. Genau, und wenn ich selber am Malen bin, dann spüre ich auch meine Mutter, die auch nicht ablassen konnte. Wenn sie irgendwas in der Hand hatte, die konnte davon nicht ablassen. Und bei mir ist das auch so. Ich fange dann etwas an, ich fange an, ein Bild an zu besticken und dann kann ich davon nicht ablassen.
Aber schön, dass du auch sagst, du bestickst das Bild.
Ja, dann besticke ich das Bild, genau. Und darüber ist auch eine Verbindung zu meinen Eltern, weil diese Coaching-Arbeit und heilende Arbeit, die haben gar keinen wirklichen Bezug, was ich da eigentlich mache.
Und erzähl mal, aber gerade bevor wir vielleicht gleich noch kurz zum Coaching kommen, du hast neulich irgendwann am Telefon erzählt, wie deine Eltern, erinnere ich das richtig, dass deine Eltern dann auch so bei dir in die Kunst eintauchen und Sachen für dich raussuchen? Ja. Und so. Es ist, was ich ja nie gedacht hätte, weil du bist so eine, also für mich rein optisch, eine wilde, freie, ich glaube, meine Tochter hatte ich mal in einer Morgenmeditation am Bildschirm gesehen und dann sagte sie, oh Mami, guck mal, eine Indianerin. Mhm. Und das war so, also das ist so die Energie, der Spirit, den du so in dir hast. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass das Freie auch in der Kunst, vielleicht für deine Eltern anfangs war das so okay, dass du so den freien, ich sag mal, künstlerischen Weg gehst? Oder war das anfänglich auch eine Herausforderung, weil das ja nicht so, ich sag mal, das ist jetzt nicht so ein, du hast jetzt nicht so einen geregelten, als Künstler hat man nicht so einen geregelten Arbeitstag und auch Einkommen und so weiter.
Ja.
Das war aber okay?
Ich glaube, meine Eltern haben gar kein Bild von Künstler sein oder den Weg des Künstlers, sondern die sehen einfach das, was ich tue. Also ich habe eine Zeit lang Mandalas gemacht, mhm, und dann kam mein Vater und guckte mir so auf die über die Schulter und meinte, was machst du denn da? Und dann zeigte ich ihm das und dann war er außer sich und meinte, das ist ja der Wahnsinn, das ist ja so schön, du bist eine Ornamentkünstlerin, das muss sofort auf Fliesen gedruckt werden, in der Türkei sind die größten Fliesenhersteller, also er war total im Glück.
On fire.
Total, er fand das ganz toll und meine Mutter ist auch, also sie kommt immer so ganz vorsichtig und dann guckt sie und sagt, oh, das ist so schön, was du machst, mhm, und was machst du denn damit, hat sie mich irgendwann mal gefragt. Wofür machst du das? Warum machst du das? Also da gibt es keinen intellektuellen Überbau. Das ist einfach.
Bei mir kommt gerade ein Begriff, den ich einmal teilen möchte. Du machst da Friedensarbeit. Mhm. Irgendwie. Mhm.
Ja, es befriedet auf jeden Fall etwas in mir, in der Beziehung zu meinen Eltern. So, mhm, was erstmal so der wieder ein Samen ist, den ich da setzen kann. Weil sie auch daran teilhaben können. Also so, weil an allem anderen konnten meine Eltern nicht teilhaben. Mhm. Ich bin gegangen, habe mein Leben gelebt, ich bin gereist. Ich habe ganz viel von meinen Erfahrungen gar nicht mit meinen Eltern teilen können. Und an der Stelle ist etwas, was greifbar ist, was sie wirklich im wahrsten Sinne des Wortes begreifen können. Und die Freude in ihnen auch zu erleben, das war für mich ein ganz...
Also, ja, die ist auch in dir.
Ja, die ist ganz... Also das war wirklich für mich ein heilender Moment. Ich habe so Silberblätter, Mondviolen bemalt und das hatten meine Eltern mitbekommen und dann hatten wir welche zusammen im Herbst gepflückt und dann haben wir die da auseinandergenommen und ich hatte dann, ja, bin dann damit abgereist und irgendwann rief mein Bruder an und sagte, guck mal, was Mutti und Papi gerade machen. Und dann hielt er die Kamera auf meine Eltern. Die saßen am Esstisch und nahmen diese Mondviolen auseinander. Ich so, was macht ihr denn da? Ja, wir helfen dir, wir sind voll dabei. Oh, so süß. Und das war für mich so, wo ich dachte so, oh, da hat sich etwas in mir so, ja, das wie so ein Kreis ist da, mhm, geschlossen worden.
Tiefe Heilung.
Ja, das war wirklich ganz berührend.
Mhm. Echt toll. Mhm. Und wieso wandelst du weise?
Schön, wie du das fragst, wieso wandelst du weise? Also auch dieser Name, Wandelweise, mhm, ist, der war einfach da, der ist irgendwann, mhm, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes so wupp eingefallen. Und ich wusste in dem Moment nur eins, dass es mir ganz egal ist, was irgendein Mensch dazu sagt. Es ist wandelweise.
Yeah,
also es war sogar das, und ich wusste gar nicht, was das jetzt eigentlich ist. Also was so wandelweise. Also ich war gerade an dem Punkt, eine neue Webseite zu launchen, also eine neue, mhm, Webseite zu gestalten für meine Coaching und heilende Arbeit. Und in diesem Prozess, da ging es das erste Mal darum, mich nochmal anders sichtbar zu machen und öffentlicher zu werden mit meiner Arbeit. Und in diesem Prozess ist mir das so richtig eingefallen. Es war dann da. Und die Bilder der Wandelweisen, also diese Porträts zu malen und diese Bilder ständig zu verwandeln, irgendwann war mir klar, das sind die Wandelweisen. Ich hatte diese Bilder schon lange angefangen zu malen. Und irgendwann kam der Punkt, wo mir so klar war, das sind meine Wandelweisen. Mhm. Und das hat ganz viel mit meinen, wie wir ja vorhin auch schon gesagt haben, mit meiner eigenen Heilung und Transformation zu tun, mhm, die ich als ein schöpferisches Leben betrachte, also schöpferisch zu sein, auch mit all dem, was ist, was nicht gut war und nicht gut ist, also alles, was dem Leben und mir nicht dienlich ist, das wirklich aufzulösen und zu transformieren und dadurch auch einen heilenden Impuls fürs große Ganze zu setzen. Das hat ganz viel für mich mit innerem Wissen zu tun. Mhm. Also dieses Wandeln weise, Das hat was mit der inneren Weisheit zu tun und zu der wir nur Zugang bekommen können, wenn wir wirklich nach innen gehen und die Augen schließen, mit unseren geistigen Augen schauen und von dort aus aufsteigen lassen, was ich uns halt zeigen will. Mhm. So als Sprache der Seele eben dann die Bilder. Weil die Seele ja nur in Bildern kommunizieren kann. Und das ist dann eben auch die Schnittstelle zu meiner Arbeit als Mentorin für Persönlichkeitsentwicklung, für wertorientierte Persönlichkeitsbildung, wo ich eben Menschen dabei begleite, diese Reisen durch ihre innere Seelenlandschaft zu machen. Immer mit einer geistigen Ausrichtung auf eine Wertgefühlskraft.
Sag mal ein Beispiel.
Zum Beispiel die Liebe und dann die Liebenden, dass die Gestalt annehmen oder die Hoffnung, die Hoffnungsvollen oder die Mutigen.
Und leitest du dann auch an zur Imagination? Ja. Das ist ein Teil,
Arbeit.
Eines deiner Tools wahrscheinlich.
Genau, das ist so die Krone der Arbeit.
Wieso die Krone?
Ja, es, also die wertorientierte Persönlichkeitsbildung, die ich gelernt habe, ist eine Weiterentwicklung der Logotherapie, der sinnzentrierten Psychotherapie nach Viktor Frankl. Und die Weiterentwicklung besteht darin, dass das sind halt die Imaginationen, die sogenannten Wertimaginationen. Genau, und da geht es in dieser Arbeit, wir haben halt einmal das dichte Gespräch mit den Menschen, also das Gespräch. Und dann noch ein Teil wird mit einem Persönlichkeitsmodell gearbeitet und dann eben die Imagination. Und die Imagination dient dazu, den Menschen dabei zu begleiten, dass er oder sie Anbindung an eine Wertmöglichkeit findet. An eine, ne, ausgeht, ja, genau, ausgehend vom humanistischen Menschenbild, dass wir ja alle einen unverletzbaren Kern haben, in dem alles an Informationen vorhanden ist, was wir brauchen und eben auch die Selbstheilung von dort aus aufstellen kann. Und die Imagination haben eben die geistige Ausrichtung auf das Potenzial in den Kern hinein. Also wenn ein Mensch irgendein, ich sage das jetzt mal ganz grob gesprochen, im Unwohlsein ist, ist das immer ein Ausdruck für nicht angebunden sein an das Potenzial. Und die Imagination dient dazu, eine Anbindung an das vorhandene Potenzial zu ermöglichen.
Magst du da mal ein Beispiel geben? Also ich kann mir das gut vorstellen, weil es klingt jetzt sehr, also sehr verwandt mit der schamanischen Arbeit.
Ja, also die Imagination.
Diese inneren Reisen oder dann eben mit einer Intention loszugehen.
Ja.
Das klingt jetzt sehr, sehr verwandt, aber nicht jeder, der uns zuhört, hat jetzt so eine Idee, was würde passieren, wenn ich
kann
zu dir komme.
Kann damit was anfangen.
Ja.
Genau. Also ich kann nur sagen, Achtung, es sind wirkliche Deep Dives.
Ach so, ja, genau. Genau, Katinka hat schon ein paar Erfahrungen. Nee. Ja, das stimmt. Genau, weil ich das so einbinde auch in unsere Meditation.
Ah.
Also wie du gerade sagst, Imagination ist Jahrtausende alt. So, und in der wertorientierten Persönlichkeitsbildung ist dieses Jahrtausende alte Verfahren, sage ich jetzt mal, wie man Menschen unterstützen kann, an ihre eigene Kraft, an ihre Selbstheilungskraft, an einfach Kräfte zu kommen, die sie brauchen, um Wandel und Heilung zu erfahren. So. Genau, und ja, also Beispiel, wenn jemand zu mir kommt, also die Menschen kommen ja alle zu mir, weil sie irgendeinen Schmerz, irgendein Problem, irgendetwas im Leben ist nicht so, wie sie es gerade.
Das ist meistens so, es läuft so super alles.
Ich weiß nicht. Genau, so. Und dann führe ich mit diesen Menschen ein Gespräch und in diesen Gesprächen wird sehr deutlich, was das Problem ist, weil die Menschen das ja in der Regel auch ganz gut beschreiben können, was gerade drückt, wo der Schuh drückt. Genau, und dann stellt sich natürlich immer die Frage, was braucht der Mensch in diesem Moment, um dieses Problem zu lösen oder um eine Entscheidung treffen zu können oder einen neuen Weg gehen zu können. Genau, und dann in dem Gespräch arbeiten wir schon gemeinsam heraus, was unterstützend wäre von innen. Also welches, was, wenn wir zum Beispiel jemand
über Bilder auch wieder.
Ja, wenn jemand zum Beispiel mit Ängsten zu tun hat und komplett in Anführungsstrichen in einer Problemtrance ist, nichts anderes mehr sehen und wahrnehmen kann als diese Angst, dann ist die Frage, was würdest du jetzt brauchen, was würde dir helfen? So, wenn dann sagen die Menschen dann schon so etwas wie, ja, mehr Hoffnung, mehr Zuversicht, ich wäre gern zuversichtlich oder ich hätte gern mehr Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein. Genau, und dann fange ich an, imaginativ mit ihnen zu arbeiten, erstmal über sogenannte personifizierte Wertgestalten, also zum Beispiel, ich nehme jetzt mal Katinka, die ängstliche,
ich bin die Hoffnung.
Was? Die ängstliche Katinka und die mutige Katinka.
Also so diese innere Bühne?
Die innere Bühne, ja. Die inneren Anteile und dann nimmt die mutige und die ängstliche, die nimmt dann Gestalt an im inneren Raum und die fangen dann an, miteinander zu interagieren. Und dann gibt es noch eine Ebene darüber hinaus, das ist dann die transpersonale Ebene, wo wir dann die mutigen einstellen. Und die Mutigen sind transpersonale Wertgestalten, also das sind die sogenannten großen Wertgestalten, die Verkörperung von Mut in der weiblichen und männlichen Dimension. Also weil wir aus Samen und Eizelle verschmolzen sind, tragen wir auch diese weibliche und männliche Dimension und Energie in uns. Und dann imaginiert man diese Wertmöglichkeit mit dieser Kraft des Mutes in Kontakt zu kommen. Und dann nehmen diese Wertgefühlskräfte neben Gestalt an. Und dann kommen diese Gestalten auf die Menschen zu. Und sie gehen mit denen erstmal, also nehmen wir die wahr, so wie sie sich zeigen. Dann nehmen wir wahr, was sie ausstrahlen auf uns, was uns erreicht. Und dann, was sie in uns auslösen. Also so, was löst das in mir aus? Und das ist dann ein Moment, der sich neurobiologisch auch gut erklären lässt, weil da finden Übertragungen über die Spiegelneuronen statt. Und dann gibt es eine Steigerung, wo wir in die Augen schauen lassen, der Wertgestalten. Das ist dann der Moment, wo wir und sie uns Ansehen verleihen. Und dann reichen wir noch einander die Hände. In der Imagination und über diese Berührung der Hände wird das, was eh schon visuell und über die Augen erfahrbar wird, wird darüber nochmal verstärkt. Genau, und dann kommen diese Menschen aus diesen Imaginationen und sind meistens sehr beseelt.
Ich wollte gerade sagen, da ist sie wieder, die Friedensarbeit.
Ja, da ist es, weil von sich selbst berührt, von der Möglichkeit berührt, dass sie so etwas in sich tragen, wozu sie sonst im Normalwachbewusstsein mit den Augen nach außen gerichtet keinen Kontakt finden. Genau, und dann ist es halt wichtig, dass sie dranbleiben und Beziehungspflege zu ihren Wertgestalten pflegen.
Unbedingt, es ist ja wie ein kleines Pflänzchen.
Genau.
Was man dann ein bisschen gießen muss und mal in die Sonne und mal in den Schatten und gucken, dass alles in Ordnung ist.
Und diese Arbeit hat auch die Künstlerin in mir hervorgeholt, meine imaginative Arbeit, weil die war ganz verschüttet und gar nicht für mich greifbar. Also ne, ich war eher so jetzt sehr stark auf auf Machen nach außen und durch die, ich hatte schon verschiedene andere Ausbildungen gemacht, weil für mich klar war, ich möchte mit Menschen arbeiten und ich möchte auch mit Menschen in der Tiefe arbeiten und heilend arbeiten. Das ging so von Beratung über Coaching in die heilende Dimension. Und dann bin ich eben irgendwann bei der imaginativen Arbeit, bei der wertorientierten Persönlichkeitsbildung gelandet und habe natürlich sehr viel Selbsterfahrung gemacht, habe diese Imagination gemacht und da wurde dann die Künstlerin in mir geweckt.
Wach.
Da wurde sie wach.
Geküsst.
Genau.
Ist echt schön. Also, bin ganz im Glück. Du auch?
Ich sowieso, deswegen schwelgst. Deswegen. Nein, ich bin, also, wir sind ja verhältnismäßig eng aneinander dran seit irgendwie, über einem Jahr. Und das Leben hat dich irgendwie in mein Auto geworfen da an diesem Morgen. Und das ist, du bist ein sehr besonderer Mensch. Du bist ein, so mutig und stark, aber auch gleichzeitig mit so viel Herz. Das ist sehr selten. Ja, das ist was ganz Besonderes.
Dankeschön. Da gehen meine Hände direkt aufs Herz.
Vielen Dank.
Danke, danke.
Ich würde gerne noch
einmal... Gott sei Dank habe ich noch 2 Jahre in dem Programm. Du kannst also nicht entfliehen.
Möchte ich gar nicht.
Einen kleinen Bogen würde ich noch schließen wollen.
Ja, gerne.
Weil ich ja weiß, und damit hast du auch ziemlich am Anfang, sind wir da reingegangen in dieses, dass du deine Gebärmutter verabschiedet hast. Und das weiß ich jetzt sowohl von meiner Arbeit als auch mit meinen Klienten. Also ist auch Arbeit, aber ich meine eigentlich Freunde und Klienten oder Freundinnen, dass das ein großer Schritt ist, weil einfach ein Raum entsteht. Wenn du deine Gebärmutter nicht mehr hast, ist der Raum erstmal leer. Und da sind eben ganz viele Themen drin, ja, tausende alt, und ganz viele Chancen auch in diesem. Und da finde ich dich jetzt gerade einen total wertvollen Schatz in diesem, was kann Wundervolles, Großartiges, Kreierendes entstehen in uns als Frau. Und es ist nicht nur die Gebärmutter, die kann das auch. Aber wir sind nicht ausschließlich Gebärmutter.
Ja, das war ein 8-jähriger Akt,
ja,
sie zu verabschieden, weil sie war erkrankt. Und also es war ganz lange so, dass ich dachte, auf gar keinen Fall lasse ich mir irgendwas aus meinem Körper rausnehmen. Ja. Und es gab auch, es war schon, also eben, weil es ist ein Organ, aber es ist eben auch, es ist eben die Gebärmutter, es ist nicht der Blinddarm.
Genau.
Und das hat mich natürlich in die Auseinandersetzung geführt mit all dem, was da auch sich manifestiert hat. Und ich bin da ganz, ganz tief gegangen, auch über die imaginative Arbeit. Und ich habe die Auflösung erst, nachdem die Gebärmutter schon entfernt war.
Mhm.
Also da kam erst die tiefe Erlösung dessen, was da sich manifestiert hatte. Genau, und wenn ich heute, also was, wie du gerade sagst, was da für ein Raum entstanden ist, eben auch dieser Raum, den ich als Frau habe, weil ich eben keine kleinen Menschenwesen begleite, also nicht in, unmittelbar als Mutter, schon als Patentante und von Herzen gerne, habe ich viele Kinder gerne um mich herum, aber es ist natürlich ein unglaublicher Raum, der da ist, wenn diese Aufgabe nicht da ist. Das ist ja auch eben eine, man gibt ja auch was auf und es ist eine Gabe. Und die Kunst ist für mich einfach eine unglaubliche Hingabe. Ich gebe mich dem so hin und bin immer bei mir auch, indem ich in der Hingabe bin. Und es ist natürlich was anderes als in der Hingabe an ein Kind zu sein, weil das auch mit ganz vielen Aufgaben verbunden ist. Und ich habe auch, in dem Prozess gab es auch einen Punkt, wo ich ein Angebot kreiert habe für Frauen, und zwar unerfüllter Kinderwunsch, trotzdem ja zu einem erfüllten Leben. Und zwar einen Reigen an Imagination, den ich Frauen anbiete, die unbedingt wollten und nicht bekommen konnten, die aber auch keine Chance mehr darauf haben, noch eins sich künstlich, also über künstliche Mittel und Wege ein Kind zu bekommen. Genau, die wirklich dieses tiefe Ja in sich zu ihrem Leben, trotzdem die Trotzmacht des Geistes, wie Viktor Frankl gesagt hat, trotzdem Ja zum Leben zu sagen. Und das ist das, was ich erlebe und verkörpere.
Definitiv.
Das heißt, wenn Frauen den Weg zu mir finden mit diesem Thema, also die Erfahrung bisher ist, die kommen eigentlich nur 1-2 Mal.
Ja.
Okay. Und dann ist es gut. Dann ist es gut. Und das ist auch richtig schön, dass ich irgendwie weiß, so, dass ich diesen Erfahrungsschatz, dass ich es verkörpern kann und dass Frauen, dass sie das einfach, dass das so überspringt, so in dem Moment, dass man es ja auch ganz anders sehen kann.
Absolut.
Und das ist ganz schön. Also da bin ich auch ganz froh drüber. Ich mache dafür jetzt keine Werbung oder so, aber wenn Frauen zu mir finden, dann ist das immer total schön. Dann denke ich mir, ach ja, stimmt ja, da war ja noch was. Ich hatte ja noch dieses Angebot. Ja.
Das könnte jetzt könnte mehr werden. Es könnten mehr Frauen werden, die zu dir kommen.
Ja, also ich...
Also allein durch den Podcast.
Ach so, ja, ja, vielleicht auch dann. Ja, wobei ich auch...
Ich wollte sagen, wenn du keine Werbung machst, dann machen wir das.
Ist ja schon
was. Wir übernehmen das gerne.
Ja, also das, zudem es braucht nochmal, glaube ich, weil wir ja so konditioniert sind, es gehört dazu, also es weicht ja eh alles gerade wahnsinnsmäßig auf. Die ganzen Bilder und die Vorstellungen, die wir so hatten, sind ja eh alle in Bewegung, aber ich bin schon, fühle mich noch einer Generation zugehörig, wo das gefragt wird, wieso hast du Kinder, kriegst du Kinder, wieso hast du keine Kinder? Ja. Und gerade in der türkischen, also in der Türkei, als ich weiß gar nicht, das vorletzte Mal meine Eltern besuchte und dann gefragt wurde, wie alt bist du? Und ich sagte, glaube ich, 45 oder sowas. Und dann wurde ich mit, und hast du Kinder? Nein. Und dann wurde ich mit tief bemitleidenden Augen angeguckt.
Okay. Ja gut, aber das ist ja auch nicht nur eine Generationsfrage. Ich weiß, als ich damals geheiratet habe, also die Frage kam, ich glaube, 3 Tage später.
Ja. Ist ja meistens auch eine Hochzeit schon, ne?
Wieso bist du jetzt noch nicht schwanger?
Ja.
Also. Ach so. Ja, aber ich glaube, heute ist es doch so, dass das nicht unbedingt, wirklich nicht unbedingt für eine Frau heißt, weil sie Frau ist, dass sie ein Kind gebären.
Ich fürchte, es ist immer noch so.
Ja, also ich bin da auch, eher, also ja, es ist ein Wandel, das glaube ich schon auch, dass es mehr und mehr akzeptiert wird. Und ich glaube schon, Caesar, da haben wir vielleicht ein großes Thema.
Haben wir sowieso, aber es ist gar nicht so leicht.
So, aber das ist, ich glaube schon, dass das nach wie vor ein Thema ist.
Ja. Ich habe auch ganz stark die Vision gehabt, als das so mit diesem Angebot, wo ich dachte, oh, die Welt, die braucht so viel Heilung. Und wenn die Frauen, die das Leid in sich tragen, das sie nicht geboren haben, transformieren können in eine Kraft, um wirklich etwas für die Welt, die Menschheit, den Planeten zu tun, dass das... ja, also das ist etwas, was ich so gerne unterstützen möchte, dass sie diese Kraft, die sie einfach haben, das ist einfach eine große kreierende, schöpferische Kraft in jeder Frau, dass das nicht mit Leid verbunden wird, sondern so wie du es schön gesagt hast, dass da so viele Möglichkeiten entstehen und dass, ja, dass dieses Leid verwandelt wird. Also wie so ein alchemistischer Prozess.
So schön. Mhm. Ich würde jetzt gerne noch 2 Stunden machen, aber...
Ja, wir machen, du weißt ja, tendenziell die 2. Folge.
Genau. Immer Freund von Fortsetzungen. Mhm. Vielen, vielen Dank, liebe Felice.
Danke euch.
Danke, Felice Duzenli. Ich habe auch schon im Auto vorher gedacht, du brauchst ja nie einen Künstlernamen. Das ist echt toll. Also ich finde, ihr, falls ihr es noch nicht gegoogelt habt, jetzt Dalli.
Ja, wir verlinken das natürlich auch, wie immer alles.
Genau. Und wir zünden das Feuer an, oder?
Genau,
ist noch was?
Ja, ich habe irgendwie...
Hängst noch irgendwo?
Genau, ich hänge noch Zündel bei... ich würde gerne fließ und nimm die Zeit und guck auf dein Handy oder wenn auch das nicht passt, dann ist es auch fein. Ich würde gerne noch mal was in deiner Ursprungssprache von dir hören. Das habe ich einmal, habe ich ein Gedicht gehört von dir, was du vorgelesen hast. Das war nochmal, ja, das war irgendwie durch die Sprache ein Geschenk. Ich kann das gar nicht, erinnerst du dich? Das war, glaube ich, auf dem...
Das war auf dem Lehrgang,
auf dem Lehrgang. Aber vielleicht hast du, nachdem wir was geräuchert haben oder ins Feuer gegeben haben, da noch einen Impuls oder vielleicht magst du auch einen...
Ja, beim nächsten Mal.
Beim nächsten Mal,
okay. Beim nächsten Mal. Ich bin gerade so in diesem...
Ja, alles gut.
Ja,
das spüre ich gerade. In dem Feuer.
Ich könnte dafür, um dich ein bisschen froh zu machen, aber es ist natürlich nicht, wie lässt dich das dann sagen?
Sag bitte.
Ja, also ich könnte jetzt den Narren machen, weil ich habe ja ein halbes
Jahr... Den mach mal, ja. Den machst du selten. Das ist ja normalerweise meine Rolle.
Was? Ich habe im Studium ein halbes Jahr Türkisch gelernt.
Wirklich?
Weil ich ja Grundschullehrerin bin und dachte, damit habe ich einen totalen Pluspunkt. Der einzige Satz, der hängen geblieben ist, ist Jeremia Schindayim. Jetzt weißt du, wie alt ich da war.
Und? Hast du es verstanden?
Nein, Katinka. Was heißt das?
Ich bin 20 Jahre alt.
Genau.
Caesar, 20, ganz genau. Toll. Jeremia Schindayim.
Warum auch immer ich den behalten musste, weiß ich nicht. Aber ich finde den schön.
Ja, der ist auch schön.
Und ich liebe eben auch fremde Sprachen.
Ich finde die Sprache so einzigartig. Also dann Vorschlag zur Güte. Vielleicht magst du das, was du ins Feuer gibst, auf Deutsch und auf Türkisch sagen,
oh, das ist schön.
Wenn du Lust hast.
Das habe ich gerade auch gesehen.
Wenn du das, ja, was du, wir geben ja etwas ins Feuer, also entweder was wir verbrennen, also nicht mehr brauchen, oder etwas, was wir befeuern, also größer werden lassen. Auf jeden Fall deine Kunst. Und vielleicht magst du das auf Deutsch und auf Türkisch sagen.
Ja, ich sage einmal Gesundheit, Heilung, Sağlık und Liebe, Sevgi. Und Freundschaft, Seelenfreundschaft, Dostluk. Und wenn man so eine Verbindung auf einer tieferen Ebene spürt, dann ist es Dostluk. Für mich ist das Dostluk und ihr seid Güzel Dostlar. Ihr seid schöne Dosts.
Guck mal, wie schön das klingt.
Oder?
Vielen, vielen Dank. Toll.
Danke dir.
Wir danken dir.
Ich habe auch noch ein Geschenk mitgebracht.
So, die bleiben mal schön hier im Haus.
Ihr dürft euch eine aussuchen.
Eine habe ich schon. Die hängt bei mir in der Küche. Habe ich heute Morgen auch bekommen.
Ja, da dürft ihr nochmal gleich schauen, welche ihr möchtet.
Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Felice Dank. Du Sandy.
Ich danke euch. War ganz schön.